Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Vero. Ich versuche immer so anzufangen, bis ich mich Dirk Bauermann wirklich perfekt genähert habe. Ich weiß ja, wir alle wissen ja mittlerweile, dass du einen familiär besonderen Bezug zur Sportart Basketball hast. Wenn du den mal kurz ausklammerst, kannst du sagen, unabhängig davon, dass du Basketball gut finden musstest, weil deine Familie dir gar keine andere Wahl ließ, wobei können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, was den kleinen Per an Basketball fasziniert hat?
Ich glaube tatsächlich, dass ich recht früh Erfolgserlebnisse hatte, dadurch, dass ich sehr schnell war als Kind. Wie gesagt, ich habe ja, glaube ich, dir schon von meinen Leichtathletik, von meinen 50-Meter-Zeiten in der Stadtmeisterschaft und so erzählt. Und deswegen, damit das reicht. Also wenn du als kleiner Basketballer eine Waffe hast, also wenn du derjenige bist, der 10 Zentimeter größer ist als alle anderen, oder du bist derjenige, der halt einfach schon einen Tick schneller ist als alle anderen, das reicht, um in irgendeine kleine Schulhalle zu gehen und so ein paar andere 7-Jährige richtig auseinanderzunehmen. Und ich glaube, dass es das war. Ich glaube, ich habe natürlich jetzt viel Wertschätzung für die Sportart Basketball, aber ich halte sie niemals für perfekt. Und ich glaube auch, dass ich mich in ganz vielen anderen Sportarten ähnlich verloren hätte. Es war einfach nur, wie du sagst, Basketball war halt da. Und ich war in Basketball sehr früh, also so gut, dass es mir Spaß gemacht hat. Weil ich habe mit anderen Sachen dann tatsächlich auch wie ein Quitter, der ich bin, dann irgendwann einfach aufgehört. Also beim Leichtathletik, irgendwann, wie gesagt, kommen ja 75 Meter und dann kommt 100 Meter und dann sind meine Alligatorbeine, die mir auf den ersten 20 Metern helfen, nicht mehr interessant. Ich habe nie gekämpft darum, weiter der Schnellste zu bleiben, sondern ich war irgendwann, fuck man, ich bin nicht mehr der Schnellste, kein Bock mehr, hab ich halt aufgehört, so.
Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich hasse es, wenn Freunde Sportarten vorschlagen, die wir doch mal machen könnten abends, wo ich einfach da schon weiß, ich bin zum Beispiel, das war jetzt gerade erst, wann war das, letzte Woche, lass mal eine Runde Billard spielen gehen. Ich bin so ein mieser Billardspieler.
Ja, ich bin
auch. Ich habe mich breitschlagen lassen, aber einfallsgleich Ausfallswinkel ist für mich schwierig.
Ja. Also es ist nicht, deswegen, es ist nie so, es war für mich nicht der perfekte Fit. Ich konnte nicht, irgendwann auch natürlich nicht mehr springen. Ich war nicht besonders so, kein Trainingsweltmeister, der so monotone Wurftrainings und so. Also es war nicht der kranke Fit. Und ich habe mich da irgendwie so einfach dann, ich bin einfach dabei geblieben, weil es geklappt hat. So.
Ja, Erfolgserlebnisse helfen halt, ne, wenn es um solche Dinge geht. Und kannst du dich noch entsinnen, unabhängig davon, wie du das Spiel gespielt hast, sondern wenn du das Spiel so gesehen hast, war das dann so Atmosphäre in der Halle? Waren das besondere Spieler? Oder war das wirklich dann sehr familiär geprägt? Einfach, weil da halt Menschen gespielt haben, die was bedeutet haben.
Also es gibt beides. Es gibt zum Beispiel ich lag auf der blauen Matte sehr, sehr viele Stunden meines Lebens. Das hieß bei den Spielen von meiner Mama beim TSV, dann irgendwie so, da habe ich einfach im Kopf, wie intensiv das war. Also Frauenbasketball war einfach so, es ist lauter, die 7 Frauen, die nicht spielen auf der Bank, sind sich nicht zu schade dafür, so viel mehr Energie zu bringen. Da gibt's weniger Coolness, habe ich das Gefühl. Also bei Frauenbasketball wird die weniger versucht, cool zu sein als bei den Herren. Und die großartigsten Kindheitserinnerungen sind natürlich Brandhagen. Also ich bin mit Keith Gatlin im Bus. Mein Vater war Co-Trainer, war nicht nur, also früher auch Spieler in Hagen, aber dann halt Co-Trainer. Das heißt, Playoff-Reise in dem Bus mit den Spielern nach Bayreuth, mit Olli Herkelmann und Adam Fiedler, Art Neuer, wie sie alle heißen, in der Ischlandhalle, in den Katakomben unten, es stinkt nach Rauch. Brand ist der Sponsor. Das heißt, wenn du unter den Tribünen dich in diese ganz ekligen Bereiche reinkletterst und eindringst, findest du Schokoladenzwieback, Knusperkugeln, die halt vom Spiel immer ins Publikum geworfen werden, die du einfach aufspürst. Du bist dann unter der, also wirklich in Gegenden, wo kein Mensch sich aufhalten sollte. Das sind die Erinnerungen, wo ich weiß einfach, okay, Spiele gegen Brandhagen, gegen Leverkusen, Das ist das. Das sind die großen Dinger für mich gewesen. Ja.
Oh, was für ein fantastisches Bild, wie der kleine Perro da unter der Tribüne nach dem Schokobrand
so. Die kleinen Zwiebäcke, diese Minis, das waren
die
schon.
Geil,
die gab es mit Kokos damals und die gab es mit. Die waren und dann, aber hat man natürlich im Zweifel dann auch gegessen. aber die mit der Vollmilchschokolade, die waren gut. Ja.
Ja, und damit hast du aber, also abseits jetzt des Schokozwiebacks, hast du quasi schon komplett perfekt die Essenz der heutigen Folge von Abteilung Basketball beschrieben, liebe Freunde. Denn wir haben heute einen richtig wilden Mix aus. Wir reden über die Stars, über die Allstars, also über die Köpfe, ja, die jedes Team hat und die dann eben auch die Jugend fasziniert. Wir reden natürlich über die Euroleague, die so auf die Zielgerade der Hauptrunde einbiegt. Unser Statistikgott Lukas Feldhaus hat mir gestern extra nochmal aktualisiert die Schwere des Restspielplans zugeschickt. Darüber können wir gleich mal kurz ein Wort verlieren. Wir reden über Stimmung. Wir reden heute auch mal, weil mittlerweile ziemlich sicher viele von euch es dann auch gesehen haben werden oder vielleicht, nachdem wir darüber gesprochen haben, werden es dann tun. Mal über diese Netflix-Doku zur Olympia. Ich meine, wir haben ja nun hier in diesem Podcast die Olympischen Spiele gecovert und da ist uns das ein oder andere in dieser Doku aufgefallen. Also ist eine Menge drin. Anfangen würde ich gerne, weil du gerade bei dem Thema warst, damit, dass wir einfach einmal, jetzt waren wir gerade beim Frauenbasketball, den Saar Louis Royals zum Pokalsieg gratulieren. Die haben am Wochenende in Berlin in der Sommerringhalle, da wo noch wirklich diese von dir beschriebene Basketballpatina greif- und spürbar ist, das Top 4 gewonnen. Erst Alba ausgeschaltet und dann Keltern im Finale. Unser lieber Freund, den wir letzte Woche in der Euroleague-Konferenz geschaudaudet haben, Jakob Lobach, hat sich darum getrieben, hat das nämlich auch kommentiert. Das ist der, den ihr sonst bei den Alba-Spielen häufig die englischen Interviews machen hört. Und da hast du ja letzte Woche, das fand ich ja fantastisch, sowohl ihn als auch sein Münchner Pendant, Lisa Ramuschkat, einmal in den Olymp gehoben, weil wir, also Lisa macht diese englischen Interviews dann in München, Jakob macht das in Berlin, weil wir da sind wir auch weltmeisterlich, ne?
Ey, also da sind wir fantastisch, wirklich locker unter den ersten zwei oder drei, ohne Probleme. Nicht nur, weil sie fantastisches Englisch sprechen, sondern weil sie einfach geschult sind. Und das Witzige ist ja, normalerweise beobachte ich ja dich nur. Du bist ja, also dein Steckenpferd ist ja sicherlich auch eins deiner Tausenden, ist so die Interviews, die du führen kannst. Und ich habe dich schon oft gesehen, wie du einfach wirklich fast zusammengebrochen bist, ob der Technik, die sich dann irgendein Grieche in irgendeiner Halle so benutzt oder der Typ aus Barcelona macht dich auch fertig, der alte Herr, der einfach gar keine Fragen stellt, sondern einfach immer nur einen Satz sagt, tough Spiel heute und dann einfach, das war's. Dann die Qualität der Englischsprache, also der englischen Sprache ist wirklich oft auch einfach grausam. Und es ist so auffällig, wenn wir dann Lisa Ramuschkat sehen oder eben Jakob, dass es einfach Bock macht, denen zuzuhören und dass es irgendwie so von der Qualität was ganz anderes ist, ja.
Ja, also absolut. Shoutout an dieser Stelle nochmal. Und Jakob hat sich das Wochenende eben in der Sommerringhalle herumgetrieben und hat mir gestern auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt und hat einfach gesagt, ey, das war einfach ein gutes Event. Da waren so für das erste Halbfinale zwischen Alba und Salo, waren 2000 Leute in der Halle, war richtig gut. Viele, das was du zum Beispiel auch, da ist mir sofort in den Sinn gekommen, wie du damals auch so die Stimmung und Kulisse in Hamburg beim DBB-Länderspiel der Basketballerinnen beschrieben hast. Viele junge Familien, kleine Mädels, die unterwegs waren und so. Und deswegen, wenn Menschen auch an diesem Wochenende in der Halle waren, ihr kennt mittlerweile ja die Wege, um uns zu erreichen, unter anderem unser Redaktionshandy, dann schickt gerne auch nochmal, wie ihr das so fandet. Und vor allem, wenn ihr die Chance habt, mal in welcher Stadt auch immer, die gleich bei euch um die Ecke ist oder ihr wohnt in der Stadt, mal dahin zu gehen, dann geht einfach mal dahin. Support your local women's team, kann man doch an dieser Stelle vielleicht einfach mal sagen. Also stimmt, Glückwunsch an Saar Louis und in dem Zusammenhang im Übrigen, um gleich weiterzumachen in dem Themenkomplex. Am Wochenende wird die Women's Eurobasket ausgelost und ihr könnt auf dem YouTube-Kanal von Magenta Sport ab 19 Uhr am Samstag die Auslosung sehen. Das DBB-Team um Satou und Co. ist in Lostopf 2. Also wir kriegen auf jeden Fall einen Hammer los. Wir kriegen Belgien oder Frankreich oder Spanien oder Serbien. Das auf jeden Fall. Also ein richtig gutes Team. Die lachen wir natürlich weg, das ist ja klar. Und das wissen wir dann am Wochenende. Und da sind wir dann also schon schlauer. Bei den Männern dauert es noch ein bisschen länger. Das ist erst Ende des Monats der Fall. Da fängt aber die Diskussion jetzt an. Günni. Und da würde ich gerne mit dir einmal reinstechen. Denn die Lostöpfe sind jetzt klar. Mhm. Wir haben letzte Woche in der Konferenz auch darüber gesprochen, da war gerade brandfrisch verkündet, 3 von 4 Ländern haben ihr Partnerland bekannt gegeben für die Eurobasket im August und September, die es bei uns beim Magenta Sport Live zu sehen gibt. Die Finnen haben sich die Litauer geschnappt, die Letten haben sich die Esten geschnappt und die Zyprer haben sich die Griechen geschnappt. Ich glaube, die einzigen, die noch nicht feststehen, sind die Polen, immer noch nicht feststehen. Heißt, man schnappt sich natürlich ein Team, wo du idealerweise dann auch weißt, die bringen halt so viel wie möglich mit. Und was allein das ist doch schon etwas, was unsere Augen noch mehr glänzen lässt, wenn ich mir vorstelle, wie die Litauer in Finnland einfallen oder die verrückten Esten, für die das ein Riesending ist bei dieser Eurobasket, wie die Lettland unsicher machen.
Also ich finde diesen Mechanismus großartig. Erstmal ganz vorne weg muss ich Folgendes sagen zu Auslosungen bei Frauen und Männern. Lasset mir bitte meine Arroganz, ich hoffe, sie dauert noch viele, viele Jahre an. Es gab Zeiten, wo ich selber in der Nationalmannschaft gespielt habe und es gab Auslosungen und wir dachten, bitte schenkt uns so viel Glück, dass wir uns irgendwie aus der Vorrunde herauswieseln können. Das war die Idee. Das war die Idee, okay, wir brauchen eine schwache Gruppe und dann noch vielleicht in der Kreuzgruppe irgendwie 1 oder 2 Blinde und dann vielleicht noch ein überraschendes Ergebnis und wir haben tatsächlich eine Chance. Diese Zeiten sind vorbei und wir sind der Weltmeister und solange die USA nicht dabei sind, ist es mir völlig egal, wen wir wann sehen und ich sitze hier mit einem überheblichen, süffisanten Lächeln und ich werde, es ist für mich eine Randnotiz, wenn jetzt in der Presse rumtickerte, oh, Deutschland droht mit Doncic, hammerlos. Und dann denke ich mir, wir sind in einer Situation, wo wir Slowenien mit Luka Doncic, einem der besten 3 Spieler der Welt oder 5, einfach, das macht mit meinem Puls gar nichts. Da sitze ich einfach hier und sage, okay, schlechte Nachrichten für Slowenien, sie müssen den Weltmeister spielen. Und ich werde hoffentlich in meinem Leben nicht mehr müde, das auch genau so bewusst wahrzunehmen und so zu genießen, weil es einfach ein geiles Gefühl ist, sich dieser Arroganz hinzugeben.
Ja, und das gehört ja auch manchmal dazu. Einfach die Arroganz auch mal fließen lassen. Ja, also ja, das muss auch einfach mal sein. Und wir sind in Auslosungstopf in Seed Number One, also in Auslosungsgruppe 1 quasi mit den Serben, den Franzosen und den Spaniern. Mhm. So. Und ich habe jetzt anhand der Berücksichtigung auch der Partnerländer mal 3 Szenarien für dich, was passieren könnte. Mhm. Also sagen wir mal, hätten wir beide persönlich jetzt glaube ich auch nicht so viel dagegen, man würde in Finnland die Vorrunde bestreiten, dann könnte folgende Gruppe drohen in Deutsch-Arroganz, Anführungsstrich.
Ja, okay, ja, genau.
Litauen, Italien, Finnland, Bosnien und Island zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Gruppe. Mhm. Ich gucke kurz, macht mit seinem Gesicht tatsächlich relativ, relativ wenig. Also es hätte natürlich schon also es hätte den Fun-Faktor, ne, dass du in Finnland und vielleicht dann eben auch noch und hättest dann eben auch noch die Litauer bekommen. So. Das heißt, du hast das, was wir so bei der letzten Eurobasket zu unseren Gunsten in Köln hatten, ne, mit der tollen Kulisse so, das hast du dann gegen dich. Macht uns aber auch nicht wirklich nervös. Mhm.
Macht uns nicht nervös, nee.
Ja. Sagen wir mal, die Freunde kriegen so ein bisschen Okinawa-Vibes und verbringen Ende August, Anfang September auf Zypern. Dann könnte die Gruppe wie folgt lauten: Griechenland, Montenegro, die Türkei, Belgien und Zypern.
Da hätte ich noch weniger. Da ist schon deutlich einfacher. Also nicht natürlich nur, weil wir davon ausgehen, dass Spanien, hast du gesagt? Ist Spanien dabei?
Nein,
Spanien
ist nicht dabei. Das stärkste Team auf dem Papier ist in dieser Konstellation Griechenland.
Griechenland, okay. Ja, alles gut. Können Sie machen, Sie können gerne vorbeikommen, aber auch da, wie gesagt, ist es noch eine schwächere Gruppe als die erste.
Hätten wir noch das Szenario Lettland, wo dann ja nicht nur die Vorrunde, sondern auch die Endrunde stattfinden wird, da könnte es folgendermaßen aussehen: die Letten, Polen, Georgien, Estland und Schweden.
Ja, das wäre die vielleicht für mich undankbarste, weil du da kaum jemand spielst in der Vorrunde. Also, wenn ich mir was wünsche, dann ist es einfach wahrscheinlich die erste Konstellation, weil sie sportlich die schwierigste ist und du dich mit den am meisten Herausforderungen schon rumschlagen musst. Ich mag das, wenn du getestet wirst in der Vorrunde. Im Idealfall verlierst du eins. Ja.
Wir halten auf jeden Fall mal fest, also ich hoffe, ich habe das jetzt hier alles richtig gemacht, ich glaube aber schon, die Töpfe stimmen auf jeden Fall und habe dann halt, also wie gesagt, bei den Polen weiß man einfach noch nicht, da ändert sich dann vielleicht eine Sache, weil eben das Partnerland noch nicht feststeht, aber am 27. März wird in Riga ausgelost, dann sind wir schlauer, wo denn erstmal die Deutschen überhaupt ran müssen und dann natürlich auch gegen wen. Ich habe dir das geschickt, ne? Das Besondere, ich habe ja bislang bis auf Mike Kotzer mit dem estischen Basketball nicht so wahnsinnig viel in meinem Leben zu tun gehabt, aber die feiern ja auch, wie sie krasser nicht feiern können, dass die bei der Eurobasket dabei sind. Und ich habe dir dieses Video, glaube ich, geschickt. Ne? Das Besondere offensichtlich am estnischen Basketball ist etwas, was für mich so, um den Fußballbezug herzustellen, was so Drittliga, also eher so Regionalliga-Vibes versprüht, die sind einfach die Trötenkönige. Also das war wirklich einfach dieses letzte Spiel, was die da zu Hause hatten. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich habe dann irgendwie so gelesen, okay, hier Estland feiern und so. Dachte mir, guckst du mal wenigstens so ein paar Highlights und so und denk mir dann so, wo kommt denn die, wie auch immer das estische Wort für die Vuvuzela, die man da benutzt ist, wo kommt denn das jetzt her? Fände ich auch irgendwie ganz charmant, damit mal in Berührung zu kommen.
Ja, wie gesagt, wir haben Litauen im Kopf, wir wollen einfach bunte, verrückte, europäische Vielfalt sehen. Ich meine, gerade, den machen wir vielleicht jetzt nicht unbedingt auf, den ganz großen politischen Rahmen, aber ja, wie gesagt, wir reden immer über Besonderheiten und da sind natürlich gerade so noch irgendwie so junge Basketballnationen, die dann in so einen Rausch verfallen, das ist irgendwie erfrischend. Da freue ich mich auch drauf, ja. Und dann, gerade wenn die kurze Anreise haben und dann eben wirklich auch nicht nach Zypern müssen oder sonst wohin, sondern irgendwie nur mit dem Auto da schnell sind und dann vielleicht auch mehr Leute als Tickets. Das heißt, dann ist es wirklich auch in der Stadt was los und so. Das ist schon eine coole Vorstellung.
Also, Auslosung Ende März, Auslosung der Women's Eurobasket am Samstag ab 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal live zu sehen. Es wird ein richtig schöner Nazio-Sommer und da finden wir dann auch die wunderbare Brücke rüber, Günni, dazu, dass wir letzte Woche in der Vorbesprechung unserer Konferenz am Donnerstag da in diesem kleinen Konferenzraum, in dem wir da immer sitzen, gesagt haben, ey, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, jetzt hat doch der Großteil von Basketball interessierten Menschen vielleicht schon mal reingeguckt in diese Netflix-Doku Court of Gold, jetzt können wir doch vielleicht mal ein paar Takte darüber verlieren. Wer das noch nicht gemacht hat, die Prämisse dieser Doku ist relativ einfach, die Macher haben 4 Teams quasi den kompletten Olympia-Zeitraum inklusive auch Vorbereitung darauf begleitet. Die USA, logischerweise. Die Franzosen als Gastgeber. Die Kanadier, also das Dark Horse. Und das vierte Team ist Serbien. Und das Erste, was wir aus unserer deutschen Arroganz alle gesagt haben werden, wenn wir die erste Folge gesehen haben, ach, der Weltmeister ist euch zu klein, oder was? Mhm. Ging dir auch so, ne? Come on.
Ja, ging mir auch so. Ich meine, ich verstehe das natürlich, dass Gilgeous Alexander oder dann vielleicht auch theoretisch die Kombination aus den USA gegen Kanada als ein ganz besonderes Duell, das verstehe ich schon, dass du aus der transatlantischen Perspektive da vielleicht das eher im Blick hast. Aber ja, ich weiß nicht, du hast halt mit Franz eben auch einen Namen, du hast mit Dennis natürlich einen Namen, die so zumindest jetzt keine Nobodies sind, was NBA angeht. Ja. Ich glaube, es ist nicht keine einfache Entscheidung ist, aber sobald du es auf 4 runterbrichst, Frankreich ist ein Muss. Am Ende ist Nikola Jokic auch ein Muss, einfach weil er der beste Spieler der Welt ist und die Amis sind ein Muss. Und dann finde ich, ist es jetzt kein so krasser Snap, dass Deutschland nicht quasi keine große Rolle spielt in der Doku.
Ich habe, weil ich mich ja von solchen Sachen dann immer anfixen lasse, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, bei Filmen und Dokus, die mich irgendwie besonders beeinflussen, verbringe ich dann mindestens nochmal genauso lange, wie ich bei der Doku oder mit dem Film verbracht habe, in der Online-Recherche. Ich habe ein Interview gefunden mit dem Regisseur, der übrigens auch Last Dance mitproduziert hat. Und da hat er tatsächlich auch unter anderem darüber gesprochen. Tatsächlich, die Serben waren kein Lock, sondern die waren das vierte Team, was mit reinkam. Und da haben sie eine lange Zeit, ist das Zitat, drüber nachgedacht. Es waren noch in der Verlosung Deutschland, Griechenland und der Südsudan. Das waren die anderen Teams. Mhm. Und du überlegst dann natürlich, da habe ich sofort aus medialer Sicht, okay, da willst du das erzählen, da willst du das erzählen. Am Ende sind sie bei den Serben gelandet. Haben ja aber, das sieht man ja in einer Folge dieser Doku, zwischenzeitlich nochmal kurz gependelt, ob sie auf Deutschland switchen, weil die Franzosen einmal so klar geschlagen haben und plötzlich gibt's dann doch ein Interview mit Gordon Herbert und plötzlich sieht man doch mal ein paar Bilder vom Training. Ja, und 3 Tage später waren sie raus und dann sind sie bei ihrem ursprünglichen Plan geblieben. Also das mal fand ich super interessant, einfach mal zu hören, so aus Sicht eines Produzenten, eines Regisseurs, was macht man sich für Gedanken? Er hat dann auch darüber gesprochen, wobei da steigen wir jetzt ein. So unsere, was sind unsere Takeaways von dieser Doku? Hat dir das was gegeben? Was sind die Momente, die dir hängen geblieben sind?
Ja, auf 2 Ebenen findet das statt. Ja. Also ist natürlich, bin ich mir nicht sicher, ob ich das Turnier gebührend wahrgenommen habe. Also ich bin Basketball-Experte, ich bin Nationalmannschaftsfan, ich habe natürlich Spiele geguckt, aber am Ende ist es eben auch das Basketballturnier Teil dieses Großen und Ganzen. Du hast eine bestimmte Kapazität an Sportarten, du willst auch, wenn du jetzt normalerweise Basketball deine Nummer 1 Sportart ist, dann willst du gerade bei den Olympischen Sportarten gefühlt dann nicht nur Basketball gucken und dann guckst du eben nicht auch noch Brasilien gegen Kanada, sondern guckst du eben vielleicht irgendwie eine andere, guckst Touren oder sonst irgendwas. Und für mich gibt es 2 Ebenen. Einmal dieser unglaubliche Zeitpunkt, 3 Spieler zu haben, die quasi an einem ähnlichen Punkt ihrer Karriere sind und das nochmal so als Zeitpunkt, als Bühne zusammenbekommen. Das ist so besonders gewesen und da bin ich mir nicht sicher, ob ich das so auch in der Form wahrgenommen habe. Also wenn du sagst, viele Listen oder viele Leute, die eine Zehner, die besten 10 Spieler runterschreiben, aller Zeiten, das ist eben das Besondere, aller Zeiten, dann ist die Chance groß. Sagen unter den ersten 15 sind Kevin Durant, der vielleicht effizienteste oder beste Scorer aller Zeiten, Steph Curry, der beste Werfer aller Zeiten und LeBron James, der mindestens 2. Spieler aller Zeiten, sind fast an einem identischen Karrierepunkt. Von allen sagst du, es ist nicht mehr, sie haben nicht mehr ihr 1A. Sie können nicht mehr eine Mannschaft genauso tragen über 82 Spiele und dann wahrscheinlich nicht mehr alleine irgendwie eine Meisterschaft gewinnen, was sie, ich verstehe schon, nie alleine, aber quasi als 1A-Option. Aber sie haben vielleicht noch 2 gute Jahre in sich, wo, wenn alle Sterne richtig stehen, sie nochmal genug im Tank haben, um irgendwie uns an ihre Bestform erinnern zu lassen und an wirklich vielleicht sogar, dass noch was Großes geht, eine Meisterschaft oder sonst irgendwas. So, das ist die Grundvoraussetzung. Und jetzt spielen diese 3, und das ist ja, ich meine, 75 Jahre NBA und du hast jetzt 3, die wirklich am gleichen Punkt sind und dann wirklich diese Spiele, du guckst dieses Spiel an und eins ist das KD-Spiel und du hast ein paar LeBron-James-Spiele und dann hast du am Ende 2 Steph Curry-Spiele und es ist eben nicht unbedingt die Kombination wie 92, ja, wo du sagst, du hast MJ, ja, du hast auch 3 riesige Namen mit MJ, Bird und Magic, aber 2 sind quasi schon weit über ihrem Zenit hinaus. Ja. Es ist schon Magic Johnson nach seinem HIV, nach seiner HIV-Erkrankung. Larry Bird liegt quasi immer auf dem Boden rum, kann nicht mehr sitzen. Und dann hast du halt Michael Jordan dazu. Ja. Und das ist sowas anderes. Und dann auch, wie das von ihnen gewertschätzt, weil zu dem Zeitpunkt, und da können wir ja noch drüber sprechen, es nicht so wirkt, als hätten sie ja realistische Möglichkeiten noch in ihrer NBA-Geschichte oder in ihrer NBA-Geschichte Karriere noch große Geschichten zu erzählen, sondern es ist dann irgendwie ein Stück weit, das ist ihr letzter Tanz zu dritt, ja. Und dann hast du noch 3 Rivalen quasi. Ja. Du hast, ich meine, wir haben uns 10 Jahre lang den Mund fusselig geredet, quasi über, warum Kevin Durant immer nur als klare Nummer 2 hinter LeBron James so erwähnt wird. Und natürlich die Rivalität zwischen Steph Curry und LeBron James war auch wirklich nicht feindselig, aber schon kurz davor, über lange Zeit. Und dann haben noch 2 zusammen gegen den anderen gespielt. Also es ist so viel vernetzt und so viel einfach zusammen und gegeneinander und dann das in einem so einem Turnier und dann auch mit diesen dramatischen Spielverläufen, das ist einfach, das ist schon eine tolle, einfach ein Wahnsinnszeitpunkt,
ja. Ja, also es transportiert sich extrem, finde ich, auch über Team USA. Also wir können noch darüber sprechen. Ich habe hier noch bei meinen Takeaways die Einblicke in Team Frankreich, fand ich auch hochspannend, die Last, die Wemby auf seinen Schultern hat und die er selber auch, also wie reflektiert dieser Mensch, du hast das ja auch mal gesagt, ne? Es ist ja fast schon unverschämt, dass er diese Mischung aus Basketballvermögen und der Physis hat, aber der hat halt auch noch den Kopf dazu so und das auch nochmal von ihm zu spüren, Tony Parker hat was dazu gesagt, Boris Diaw und das mitzubekommen, ich fand, wenn wir über Frankreich noch kurz reden, diese Wutrede von Nick Batum in der Halbzeit des ersten Spiels gegen Deutschland, Das ist die pure Essenz Kabinenmagie. Da haben wir auch gleich noch einen mit deutschem Bezug in Take dazu. Also auch Frankreich habe ich durch diese Doku, finde ich, selbst Vincent Koyer, ich habe das alles ein bisschen besser verstanden.
Ja, ja. Also die erste Ebene, die drei großen Spieler sind das, was, glaube ich, für jeden verständlich ist. Und danach kommt, was für mich persönlich eigentlich noch spannender ist, ist genau das, was du sagst. Das Wort, was sicherlich am meisten gefallen ist in dieser Doku, ist Druck, ja. Pressure. Es gab keinen Spieler, der nicht, oder keinen Verantwortlichen, der nicht irgendwann mal in seinen 5 Sätzen, die er hatte, das Wort Druck benutzt hat. Und das ist für mich eine der augenöffnendsten nochmal so Erkenntnisse. Wenn ich mir das Turnier angucke, dann denke ich mir, die Amis sind dabei, die nennen sich Avengers, haben 7 Hall of Famer. Wie kann es irgendeine andere Mannschaft geben oder einen Sportler, der noch das Gefühl hat, er hat großen Druck auf seinen Schultern? Sondern es ist eigentlich eine Mannschaft mit Druck und alle anderen haben die Chance, was Unfassbares zu erreichen. Und trotzdem, und es ist so schade, sind die Olympischen Spiele, oder vielleicht ist es auch nicht schade, vielleicht ist es auch nur aus meiner Sicht schade, aber es sind die Olympischen Spiele und es ist in Paris und eigentlich sollte es von außen, von unseren laienhaften Augen von außen betrachtet, keinen Druck geben und trotzdem, sei es Serbien. Sie sagen, Serbien, wir haben gelernt, wir kriegen mit der Flasche aufgezogen, wir sind die beste Basketballnation. Ja. Für uns ist immer Druck. So, Bogdanovic sagt, ich bin Kapitän von der serbischen Nationalmannschaft. Für mich gibt es der Druck, also größer könnte der Druck nicht sein. Alle reden von Druck. Bei Kanada ist es die Situation, okay, wir haben seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Wir sollen die goldene Generation sein. Jetzt haben wir endlich genug Spiele. Aber diese Chance kommt nur alle 4 Jahre. Wir verspüren, wir haben familiäre, der eine spielt mit seinem Vater, der von dem anderen, der weiß, die olympische Geschichte ist in meiner Familie verwurzelt. Ich spüre so viel Erwartungsdruck. Wir müssen gewinnen. Der Druck ist so groß. Natürlich, die Franzosen spielen zu Hause und sagen, okay, die ganze Nation guckt, seit 1936 oder so waren die Spiele nicht mehr in Paris. Und wir haben die goldene Generation, wir verspüren alle Druck und die Amis von den Amis muss ich ja gar nicht anfangen. Und dann ist es so witzig erstmal das zu realisieren und dann auch als Außenstehender, die vielleicht keine Sportler sind, die Sportler haben immer das Gefühl, es lastet etwas, also es ist so schwierig. Mhm. Und dann ist es genau, wie du sagst, so genial, dass du diese 4 verschiedenen Teams hast, weil die Ansätze der Trainer den Spielern was mitzugeben, damit umzugehen, so genau die 4 so klassische Ansätze sind.
Ja.
Also, das wird jetzt auch ein bisschen, grätsch gerne rein, aber wir haben ja über Trainer gesprochen vor ein paar Wochen und du siehst ganz genau, dass jeder Trainer sich die Situation von wer sie sind, wer ihre Mannschaft sind und dann versuchen, das etwas zu unterstützen oder gegenzusteuern. Ne? Und bei den Serben ist es beispielsweise, okay, Da ist es fast am einfachsten für mich. Da darf ich Coach Pesic beobachten und ich habe ja selber unter ihm gespielt. Das ist natürlich, da könnt ihr eine Stunde drüber mich unterhalten. Aber da geht's halt darum, den Kampf wirklich anzunehmen. Also es geht darum, du hast jetzt zweimal in der Vorbereitung und in der Vorrunde deutlich kassiert und du musst trotzdem gegen die Amis, du musst quasi es wirklich verinnerlichen, dass du wirklich dran glaubst. Und das ist für mich fast das Einfachste. Da kannst du diese einfach mit Energie und wir müssen hart spielen, wir müssen an unsere Chance glauben, das sind so
und alle sind gegen uns, ne? Das klassische Pesic, alle sind gegen uns.
Perfekt, das ist das Perfekte. So, wir sind nicht zufrieden, wir sind nicht zufrieden, sondern wir wollen kämpfen. Dann hast du Kanada, die so ein bisschen dieses, also nochmal, wir können auch nur bewerten, was wir sehen. Ja? Also es ist natürlich auch immer ein Witz, ja? Es sind 3 Sätze, aber am Ende geht es darum, ist so ein bisschen gimmicky, ist dieses, wir wollen zusammen familiäre Bonds und wir haben so ein großes Puzzle und jeder Spieler kriegt ein Puzzle, so auch so ein Motiv, was wir aus so kitschigen Sportfilmen schon aus den 80er Jahren gesehen haben. Major League Baseball, glaube ich, ist so ein Film. Es ist so, aber sich auch so diese Geschichte erzählen, das ist was Besonderes und wir machen das zusammen und wir gucken mal. Und
wir haben Jugendteams durchgespielt. Yeah, das hatte ich zum Beispiel bei den Kanadiern, also die Franzosen kommen damit auch, aber bei den Kanadiern habe ich es gar nicht so auf dem Schirm, dass die das auch so sehr als Mantra mit sich rumtragen. Ey, wir machen das hier, seit wir klein sind, alle zusammen.
Ja, und dann die Franzosen, ist es zum Beispiel dieses Kindliche. Also wir gehen in dieses INSEP, wir gehen in das Trainingszentrum. Das ist ein klassischer Mechanismus, den haben wir auch, den siehst du auch immer wieder als Sportler. Ja? Also dieses geht zurück, wir wollen euch von dem Druck befreien, indem wir euch zurückversetzen in dieses Kindliche. Warum habt ihr angefangen? Es ist ein Spiel. Also dieses, das Spielhafte wieder rauszuarbeiten, um dir das, diesen Riesenstress von den Schultern zu nehmen. Ne? Und da hast du gesehen bei Kollege, fand ich super interessant, weil er redet ja fast wie ein Poet. Also er macht mich fast wahnsinnig, weil er immer, er spricht so, das sind wie so, das ist fast wie eine Rede, die ich mir vorstelle, so ein Generalsführer vor 200 Jahren in Frankreich, der gesagt hat, und bei morgen an, wir werden aufstehen, aus den Betten fahren, in dem mit Energie und mit positivem Elan und dann durch unsere Zusammenhalt werden sie es uns nicht schaffen, uns zu brechen. Und so führt er in die Spiele rein. Und ich mir so, das habe ich noch nie gehört. Das ist, also es ist fast viel zu blumig und so zu schöne Sprache, die er ständig gebraucht. Ja?
Und übrigens da auch interessant, dass er vor diesem Finale die Mannschaft versucht zu kriegen mit seiner persönlichen Ebene. Also ihr wart, ein paar von euch waren in Tokio auch mit dabei, da waren wir nah dran. Und er schiebt das ja so ein bisschen in die Richtung, das ist jetzt meine vielleicht letzte Chance, die Amis zu schlagen. Und dass er darüber sie versucht, so ein bisschen auch noch zu catchen. Aber eben mit dieser blumigen Sprache, das fand ich so interessant, weil der war ja für uns immer so ein Enigma, ne?
Ja, ja. Ich hatte überhaupt keinen Eindruck von dem. Und ich fand es auffällig, dass er dann mit diesem, also am Anfang quasi die Mannschaft, wenn du verspürst als Trainer, die Mannschaft hat großen Druck, willst du sie befreien davon. Mhm. Und dann macht er das mit, gerade am Anfang mit diesem, er hält es ruhig, man versucht durch seine normalen Abläufe zu gehen und es gar nicht größer zu machen. Also es ist ja auch immer die Frage, machst du es größer oder versuchst du es kleiner zu machen? Und das war so auffällig. Die Serben müssen es größer machen. Also die müssen quasi, die davon erzählen, diese Husarengeschichte, alle gegen uns und wir schlagen trotzdem die Amis. Du musst das Event noch größer machen, als es vielleicht ist, damit du die richtige Energie bekommst. Wenn du aber vielleicht Frankreich sogar und die Amis, gerade bei den Amerikanern, da sprechen wir gleich drüber, als Frankreich hatte er, glaube ich, das Gefühl am Anfang, du musst es kleiner machen, du musst ihnen Normalität geben, du musst ihnen sagen, es ist ein Spiel und wenn wir zusammen das machen, wir haben Qualität und so. Und dann aber gegen die Deutschen war das einzige Spiel, wo er mich auch bekommen hat, weil da ist er, das war, also sie verlieren gegen die Deutschen, spielen eine katastrophale Vorrunde und ich finde, er merkt, er muss was anderes machen und die Franzosen spielen am besten in dem einen Spiel, wo sie mit Wut im Bauch spielen. Fournier schreit ins Publikum, hat quasi die öffentliche Coach-Schelte hinter sich. Es gibt riesige Energie, also quasi ein Disput zwischen Collet und Fournier. Und dann merkt er so ein bisschen, habe ich das Gefühl, nee, das ist das, was uns hilft. Das ist, was für uns funktioniert. Und dann kommt er rein und sagt, die Deutschen sind arrogant. Die Deutschen sind arrogant. Und ich will, dass ihr mit Rage, mit Wut spielt. Und dann hat er so ein bisschen seinen Plan für mich gewandelt und sagt, okay, wir müssen es nicht kleiner machen, wir müssen es nicht natürlich für sie machen, sondern ich brauche sie wütend, ich brauche sie in der Form, wie der Druck abfällt, indem du das stärkste Gefühl, was du so in dir hast, benutzen kannst und das ist Wut. Also das ist ja auch da wieder als Geschichte für Leute, die nicht selber Leistungssport gemacht haben. Für mich war es eine lange Zeit so, wenn ich Schiss hatte bei einem Spiel oder wenn ich Angst hatte oder wenn ich irgendwie zu viel nachgedacht hatte oder wenn ich nicht weiß, was mit dem Taktischen losgeht und der Coach will nicht spielen. Wenn es eine Situation gab, wo ich wütend geworden bin, gibt es kein anderes Gefühl. Also dann ist alles aus meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie oft ich in einem Spiel geworfen habe und während ich werfe, denke ich, F dich. In welche Richtung auch immer. So, der geht hoch. Mir scheißegal. So. In Richtung Trainer. Richtung Mitspieler, der vorher fünfmal den Ball verlangt hat und irgendwie mich dadurch verunsichert hat. Oder das Publikum. Eigenes Publikum, weil sie vorher dreimal irgendwie gepfiffen haben, weil ich fünf daneben geworfen habe. Und ich kann dir sagen, diese Würfe habe ich gefühlt immer getroffen. Und es ist nicht, was ich selber bestimmen kann, aber es war einfach so, wenn ich wütend werde, dann war ich deutlich besser. Ich weiß nicht, Coach Leibender hat mich irgendwann mal am Ende meiner Karriere zur Seite genommen und sagt, ey, ich bin so stolz auf dich, du machst gerade alles richtig, du bist früher beim Training als früher, du bist nicht mehr sauer, du haust die Rookies nicht mehr zusammen, du schreist mich nicht mehr an, wenn ich einen schlechten Pfiff mache im Training. Und ich war so,
das ist eigentlich,
es könnte nicht schlechter sein. Ne? Weil ich schaffe das nicht mehr, mich regelmäßig durch irgendwas sauer zu machen, sondern ich bin immer, ja, ich will es korrekt machen. Und das war irgendwie was, was überhaupt mir null geholfen hat in meinem Spiel. Ja. Und natürlich gibt es, je nach Aufgabe, kann Wut auch oder kann dieses Element auch dir wehtun. Also ich weiß, dass mein Vater sich totgelacht hat, weil er mir mit Mitte 20 irgendwann mal erzählt hat, die einzige Möglichkeit für ihn, mich im Tischtennis zu schlagen, war irgendwann einmal mich zu provozieren, weil irgendwie ein Ball noch auf der Platte war oder nicht, weil er wusste, danach ist vorbei. So, er wusste einfach, gesagt, nee, der war noch drauf. Und ich habe gesagt, der war nicht drauf. Dann gibt's 30 Sekunden Streit. Und dann wusste er, jetzt versuche ich jeden Ball, der rüberkommt, zu schmettern, egal was. Und er wusste einfach, da bin ich nicht gut genug. Da haben mir die, also da war natürlich Wut absolut nachträglich, also hat mich an mir wehgetan.
War nachteilig für dich.
Ja, genau. Aber in einem Sport wie Basketball ist das natürlich was anderes. Und das war super interessant. Und dann die Amis, ist par excellence, dass die Geschichte, du hast die beste Mannschaft, was machst du aus Steve Kerr-Sicht? Du bereitest die Leute darauf vor, alles, was Steve Kerr gemacht hat, du bereitest die Leute darauf vor, dass es diesen einen Moment geben wird oder diesen Moment geben wird, wo du darüber nachdenkst, dass du vielleicht wirklich ein Spiel verlierst und wie gehst du damit um? Also Steve Kerr war immer, es wird dieses eine Spiel geben, wo wir nicht treffen und der Gegner wird treffen und darauf müsst ihr vorbereitet sein. Und das Zweite, was genau das Gleiche quasi in Grün ist, ist, wir gewinnen das Spiel nicht im ersten Viertel, sondern wir zermürben sie. Wir sind die bessere Mannschaft, aber das heißt nicht, dass du das Spiel im ersten Viertel gewinnst, sondern seid nicht überrascht, wenn es im dritten Viertel, spät im dritten Viertel, wenn ihr immer noch nicht vorne seid oder sogar fünf hinten, sondern wir zermürben sie durch unseren konstanten defensiven Druck und dann brechen wir sie vielleicht erst im vierten Viertel oder in den letzten drei Minuten. Und das war dann natürlich wirklich was Prophetisches. Aber diese typischen Ansätze, du hast vier Teams, die von außen vielleicht Favoriten sind und trotzdem hat jeder eine andere Rolle und die Trainer besprechen diese Rolle oder bereiten ihre Spieler genau spezifisch darauf vor. Das war super interessant zu sehen.
Und auch, dann kannst du ja die Führungsspieler noch mit reinpacken. Ne? Also wie gesagt, wie Batum sie versucht aufzurütteln in diesem einen Spiel gegen Deutschland in der Halbzeitpause. So Jokic bis Svetislav Pesic die Kameras rausscheucht aus der Kabine, wie Jokic plötzlich in der Halbzeit an der Taktiktafel auch der Ansatz ist so. Und dann kommen wir zu den Amis und zu den Erkenntnissen. Zum Beispiel, vielleicht habe ich mich einfach zu wenig mit ihm in der Karriere beschäftigt. Irgendwann tut man ihn auch in eine gewisse Schublade. Aber dass Kevin Durant zum ersten Mal in meinem Leben mir menschlich erscheint, weil er plötzlich emotional wird, weil er plötzlich weint, wenn er über die Bedeutung von Basketball und Olympia und Fans, die teilweise um die halbe Welt reisen, um ihn beim Basketball. Also ich war danach völlig verstört erstmal, als ich das gesehen habe.
Ja, also, dass er emotional ist, das hat man ja schon immer mal wieder auch an seinen Twitter-Replies oder sonst irgendwas durchsickern sehen. Aber eben, dass es eben diese Bühne ist, die solche Emotionen hervorführt oder herausholt, ist, glaube ich, halt kein Zufall. Wir haben Jokic gesehen, wie er sich freut über eine über eine Bronzemedaille oder wie er sich über Szenen freut, wie er sich auf jeden Fall nicht über einen NBA-Titel hat, gefreut hat. Wir sehen eben genau diese Emotionen. Wir sehen bei Steph Curry, der sagt, das war eins vielleicht oder das größte Spiel oder der größte Basketball-Moment seines Lebens. Ja, und das ist natürlich schon, das zeigt ja einfach, dass, ja, jeder, es gibt nicht einen Spieler, der von Druck gesprochen hat, es gibt auch nicht einen Spieler, der nicht gesagt hat, den Landesnamen vorne auf der Brust oder dieses Trikot zu tragen, ist eben was Besonderes. Und das ist ja genau das, worum es geht. Ja, dass wir eben diese kleine Insel alle vier Jahre haben, wo es dann eben nicht um Geld geht oder sonst irgendwas, sondern um diese anderen Dinge. Das ist schon gut.
Und Curry, ne, einmal da noch dazu, für die es nicht so auf dem Schirm haben, das waren halt seine ersten Olympischen Spiele im ziemlich hohen Alter, weil er 16 Rio und 21 Tokio halt nicht mitgespielt hat. So. Und dann warten wir alle das ganze Turnier auf seine Momente. So, und die hebt er sich halt fürs Halbfinale gegen die Serben mit 36 und fürs Finale gegen die Franzosen mit 24 auf. Mit Würfen, die wirklich an Frechheit nicht zu überbieten gewesen sind. Mhm. Ja, und Serbien ohnehin, Steve Kerr hat auch gesagt, das beste Spiel, bei dem ich je dabei war. Schön, dass sich das mit mir deckt, weil ich habe dann manchmal so das Gefühl, wenn man es kommentiert, dass man es vielleicht auch überschätzt. Aber die Größe des Spiels gepaart mit dem Spielverlauf ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann ich das nochmal so erleben werde. Weil das halt die größte Bühne ist und die Serben, die US-Amerikaner am Rand der Niederlage haben und das arbeiten sie auch fantastisch aus. Ja, und sorgt dann jetzt tatsächlich auch dafür, du hast eh vor ein paar Wochen gesagt, lass doch noch mal ein bisschen auf die Allstars gucken, wie sie sich jetzt in der NBA schlagen. Und da haben wir jetzt den perfekten Aufnahmezeitpunkt. Denn LeBron James hat gerade in seiner 22. Saison mit 40 Jahren die 50.000-Punkte-Marke in der NBA geknackt. Und ich habe eine Grafik gesehen, die vergleicht auf 40 Minuten hochgerechnet die Stats aus seiner ersten MVP-Saison mit dieser Saison. Mhm. Und das ist ja unfassbar. Also die Usage Rate ist noch fast gleich und es sind 28,5 Punkte dieses Jahr auf 40 Minuten hochgerechnet, 9,3 Rebounds, 9,9 Assists bei 39% Dreierquote und 58% effektiver Feldwurfquote. Und das ist einfach, die Punkte sind ein bisschen weniger. Aber alles andere ist einfach besser als in seiner allerersten MVP-Saison. So. Jetzt können wir natürlich kommen da bestimmte Faktoren auch mit herein, dass er sich hier und da in der Defensive auch mal ein bisschen was in den Tank wieder reinfüllt. Aber der Typ ist 40, Mann. Er ist 40.
Ja, das ist ja genau die Überleitung erstmal. Ne? Also dieses olympische Turnier schien ja, oder aus meiner Perspektive, schien es für sie ja auch so groß, eben, wie schon gesagt, weil es nicht klar ist, ob in der NBA-Saison nochmal was für sie passiert. Also die 7 Jahre jetzt bei den Lakers für LeBron, der Titel in der Bubble, da waren sie auch nach regulärer Saison Erster, glaube ich, mit 51-19. Aber sonst sind sie quasi Siebter und 10. geworden oder 10. und 11. geworden und zweimal Playoffs verpasst und sonst irgendwie gerade so reingekratzt in die Playoffs. Und dass jetzt durch die Umstände oder durch die Geschehnisse der letzten Wochen wir halt jetzt in der Situation sind, wo die Warriors wiederkommen, wo du siehst es ja auch, dass die Spieler das spüren. Also keiner weiß besser, ob er eine Chance hat, eine Meisterschaft zu gewinnen als LeBron James oder als Steph Curry, weil sie es jeweils viermal schon gemacht haben. Und das bringt Energie. Also du hast niemals die gleiche Energie, wenn du weißt, okay, ich mache jetzt hier zwar, LeBron macht zwar 27 im Schnitt, aber wir werden Achter oder kommen vielleicht irgendwie ins Play-In oder und ich weiß, es gibt eine Golden State-Mannschaft, die unschlagbar ist. Das macht natürlich was mit deinem Energiehaushalt. So, und jetzt hast du das Gefühl, Jimmy Butler trade in Golden State. Auf einmal macht Curry, es ist kein Zufall, dass er das erste Mal wie über 40 macht dieses Jahr und dann sind es gleich 56. Einfach weil du das natürlich erquickt, wenn du weißt, nee, okay, vielleicht. Wer weiß so, vielleicht geht dieses Jahr was und dann, dass du diese Situation hast, LeBron James spielt jetzt mit Luka Doncic zusammen und du sagst gerade, LeBron ruht sich manchmal aus, aber verteidigt gerade wahrscheinlich so gut wie die letzten 10 Jahre nicht mehr und du gewinnst jetzt 7 am Stück, du bist das erste Mal wieder, muss LeBron vielleicht auch nicht kratzen und viel zu viele Minuten gehen, um dass sie irgendwie in die Play-Ins kommen, sondern sie haben jetzt wirklich die haben jetzt einfach einen neuen Start und dann zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere auch, also er schießt jetzt so gut den Dreier, quasi den Catch-and-Shoot so gut, wie er den noch nie getroffen hat, das heißt, jetzt ist er auch der perfekte 1B, also kongeniale Partner, er akzeptiert die Rolle, ich glaube, er freut sich sogar auf die Rolle, wir haben ja oft jetzt vom olympischen LeBron gesprochen, der nicht alles tragen muss, aber dann in der Lage ist zu cutten, sich abseits des Balls zu bewegen, defensive Spezialaufgaben zu übernehmen und all diese ganzen kleineren Dinge zu tun. Und da hast du jetzt wieder vielleicht die Chance, auch wenn OKC im Westen erstmal übermächtig erscheint und vielleicht auch, was ich, Cleveland oder Boston im Osten dann. Aber ich glaube, die haben Morgenluft geschnuppert. Mhm. Und das ist ja einfach, was ist das für ein Geschenk? So, du steckst da einfach nicht drin. Das ist jetzt eine 22-jährige Karriere und vielleicht ist er wieder bei so einem verrückten Titelrun oder zumindest in den Western Conference Finals dann mit dem nächsten Superstar, mit Shai Gilgeous-Alexander in einem Mano a Mano mit Luka Doncic an der Seite. So, was kann man sich als Basketballfan, was kann man sich da mehr wünschen?
Ja, es war ja ohnehin, ne? Allein dieses erste Duell, Luka im Lakers-Trikot gegen die Mavs mit Nico Harrison im Publikum. Es gibt diesen einen Fotoshot über die Schulter von Doncic, wie er da rausguckt. Er sagt dann zwar danach, er hat nicht zu Nico Harrison geguckt, aber du siehst, wie Harrisons versteinertes Gesicht. Mhm. Ich meine, das können wir ja vielleicht auch noch mal kurz mit reingeben. Die Mavs-Saison ist mittlerweile komplett im Eimer. Gestern rausgekommen, klar, da steckt auch Nico Harrison nicht drin. Saison aus für Kyrie Irving. Knieverletzung. Anthony Davis wahrscheinlich oder sehr sicher auch diese Saison dann raus. Und also das ist schon Wahnsinn, wie quasi du hast die Basketballgötter ja so ein bisschen beschworen und sie haben sich das jetzt halt wirklich nicht, ja, auf die Texaner gestürzt, leider, ne?
Ja, also auch da wieder, alles, wir haben ja schon auch ein, zweimal erwähnt, dass alles, was jetzt im Anschluss passiert, natürlich die Nachbetrachtung dieses Trades vielleicht dann nochmal verändert in die eine oder in die andere Richtung. Also ich bin der Letzte, der Nico Harrison verteidigt. Okay. Wirklich, also nein, ich bin nicht der Letzte, aber ich bin einer der Hinteren, ich bin im unteren Drittel. Aber wir waren ja schon auch an einem Punkt, oder sagen wir so, wir gehen davon aus, dass Luka Doncic jetzt nochmal, was Professionalität und all diese Dinge nochmal zulegt. Gehe ich zumindest davon aus. Ich war an einem Punkt, wo ich wirklich verzweifelt bin mit meinem Fan-Dasein. Namentlich habe ich gehört von jemandem, der bei den olympischen Qualifiern dabei war, wo Slowenien, ich glaube, gegen Griechenland das entscheidende Spiel hatte. Mhm. Und mir hat jemand erzählt, dass um 1 Uhr nachts das Taxi kam und nochmal ein Haufen slowenischer Spieler losgezogen ist. Am Tag vor dem entscheidenden Spiel. So, und das ist was, das war, und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, er ist im nächsten Spiel, im entscheidenden Spiel 0 von 9 aus dem Feld gestartet. Und da war ich an einem Punkt, wo ich mir in der Gänze bei Luka Doncic einfach dachte ich so, nee, das ist mir einfach zu viel. So, das ist mir einfach 2 Jahre noch zu lange. Also mach das mit 23 oder mit 22, aber mach es nicht mit 25. So, ja. Das war mir, dieses Spiel ist so entscheidend. Welches Spiel würde noch rechtfertigen für dich, das nicht zu tun oder zu Hause zu bleiben oder eben dann nicht deine Hooker zu rauchen? So, und ich weiß, es gibt dann weniger Argumente, wenn er in die Finals kommt. Das verstehe ich alles. Aber wir werden ja jetzt quasi, ist der Effekt ja so, dass wir, umso besser Luka Doncic aussieht, umso mehr kritisieren wir dafür Nico Harrison, wie auch immer der heißt. Aber im Endeffekt hat er ja, glaube ich, auch mit dazu geführt, dass Luka Doncic jetzt noch besser sein wird. Weißt du, was ich meine? Also, ja, der Unterschied wird viel größer. Wir werden den zwei sagen, wie so dumm, wie dachtest du, der würde nur Bier trinken, wenn er vielleicht noch mal 3 Kilo leichter ist und noch austrainierter aussieht mit 27 als jetzt? Aber in Art und Weise wird es auch durch diesen Trade nur veranlasst sein. Also wir werden nie an die Wahrheit richtig kommen, hätte er vielleicht diesen Grad nochmal oder hätte es diesen Change in seinem Mindset auch gegeben, wenn er nur bei den Mavs geblieben wäre. Mhm. Und das ist so, das ist schon interessant. Auf der anderen Seite natürlich Kyrie Irving, das tut so weh. Und auch das wird wieder verargumentiert. Ja, in den letzten 6 Wochen, wer hat die meisten Minuten in der NBA gespielt? Kyrie Irving mit fast 39. So, jetzt kannst du wieder sagen, ja, okay, Luka Trade, klar, wenn du zwei Kreativos hast, aber du denkst, du könntest mit einem überleben, schickst du einen weg. Der andere musst du auf jeden Fall zu viel machen. Und dann verletzt er sich. Tut so weh, einfach weil er Kyrie Irving wahrscheinlich den besten Basketball seines Lebens gespielt hat. In einer Anführerrolle von einer Franchise aufgetreten ist, so wie wir das ihm niemals zugetraut hätten vor 2 Jahren. Die Freundschaft öffentlich dargestellt mit Luka Doncic, trotzdem irgendwie Siege herbeigeführt, ohne große Spieler, die richtigen Dinge im Interview gesagt. Einfach eine Tragödie, was jetzt mit der Franchise von Dallas Mavericks passiert ist.
Ja. Was wir noch in den kleinen NBA-News-Blog mit reinpacken können, ist, wo wir vorhin über Kevin Durant gesprochen haben, da wird gemeinsam mit den Suns an einem Trade gearbeitet, genau, im Sommer zu einem Contender-Team. Das wird dann auch nochmal, also das ist dann die nächste Facette auf das, was du schon gesagt hast, auf die plötzlich wieder mehr Relevanz von LeBron und Steph, dass das dann für Kevin Durant halt ab Sommer dann auch wieder gilt. Was ich gerne noch mit dir einmal, also erstmal guckt euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch mal auf YouTube, es gibt ja 1 Milliarde Zusammenschnitte davon, guckt euch einfach die 56 Punkte von Steph Curry gegen Orlando an, blendet kurz aus, dass das natürlich unser deutsches Herzensteam im Moment ist mit Franz und Tristan, leider ohne Moritz, aber wenn er kocht, wenn er 22 im dritten Viertel macht und so weiter, dann bleibt es weiterhin dabei. Es gibt keinen Spieler auf diesem Planeten, der einen so verzückt mit der Art und Weise, wie er das dann macht. Schaut euch das an. Ich wollte mit dir von dieser Doku ausgehen, nochmal kurz über das Thema das Heiligtum Kabine sprechen, weil das ja ein Dauerthema auch für Medien in verschiedenen Sportarten ist. Also Pesic hat wohl im Zuge dieser Court of Gold Produktion, ich glaube 5-mal hat er die Crew rausgeschickt. Und gleichzeitig, also da schlagen so 2 Herzen in meiner Brust. Ich habe nie selber Leistungssport gemacht. Ich bilde mir aber ein, mir vorstellen zu können, dass es wichtig ist, dass es diesen Rückzugsort, an dem auch mal mit einer anderen Tonalität miteinander gesprochen wird, gibt für Spieler und Trainer. Gleichzeitig, wenn ich diese Doku sehe, das erste Mal so krass präsent gewesen ist mir das bei der Manchester City-Doku damals mit Pep Guardiola, als ich plötzlich dachte, ich sehe hier gerade Ansprachen von Pep Guardiola, mein Hirn explodiert gleich. Also das sind für mich als Konsument, als Zuschauer immer die stärksten Momente mit, aus denen ich am meisten mitnehme. Auch aus dieser Court of Gold-Doku nehme ich am meisten von den Kabinen-Sachen mit. Nimm mich da mal mit rein, wie du als Ex-Spieler darüber blickst. Ist das etwas, was du gut findest, was du als Spieler gehasst hättest?
Ja, ich glaube, da hat erstmal einfach auch ein Wandel stattgefunden. Ich bin gerade so, ich würde sagen, ich habe gerade noch so Prä-Doku gespielt. Es gab Bestrebungen natürlich auch immer mal wieder von unseren Social Media Teams in Ulm, das so ein bisschen zu öffnen, diese Einblicke zu gewähren, weil es sind die einfach die interessantesten. Es ist unmaskiert. Selbst die Trainingseindrücke, wenn Steve Kerr dann irgendwie einen Arm um jemanden legt oder mit jemandem sich unterhält, mit Halliburton, dann sagt er, ha, du machst deine Sache gut und so. Das wirkt ständig so, fand ich, als wüsste man, die Kameras laufen und das sind dann so, das ist so ein bisschen gestellt und kommt dann nicht so natürlich daher, wie eben in den Kabinen, wo du es, gerade wenn die Kameras länger dabei sind, dann einfach vergisst. Ja. Also ich finde das, habe natürlich jetzt auch eine andere Perspektive. Ich finde das unglaublich wertvoll. Ich finde es gerade, wenn es wirklich Meister gibt, der Ansprache oder wenn du dir sowas wie sondern Batum gehalten hat, diese Brandrede nach dem Deutschlandspiel. Wenn das was ist, was für mich auch einfach nachhaltig einen Eindruck von einem Spieler verändert. Also ich habe eine andere Meinung, genau. Ich gehe aus dieser Doku raus und ich denke anders über Batum. Ich denke anders über einen Kolle. Oder ich weiß jetzt, ich meine, das war einer der prägenden europäischen Trainer und ich wusste quasi nichts von ihm oder weiß nicht, wie er arbeitet. Und so kann ich mir einen Eindruck zum Beispiel von Coach Fernandes von Kanada, einer der spannendsten Trainer, die es so gibt. Ja, ich hätte gedacht, das ist jemand, der hat so viel Aura. Erinnere dich, wir haben den live gesehen und du denkst, das ist ein junger Trainer, der sich aus Badalona auf die Weltbühne hochgearbeitet hat. Wie unglaublich muss der sein? Und dann sehe ich so die Ansprachen und ich bin so ein bisschen
verstehe ich.
War so ein bisschen, ich war wirklich überrascht. Also ich finde das unglaublich wichtig, dass sowas passiert. Ich finde das so wertvoll. Das Einzige, wo ich auch aus Spielersicht immer Schiss vorgehabt hätte, wäre eine Playoff-Serie und du bist in der Lage, in dem Spielrhythmus zu sehen, was in der anderen Kabine passiert. Das würde ich hassen. Also dieses typische, dieses Material, das man sucht, was man aufs Whiteboard schreiben kann, was der Gegner gesagt, gemacht hat, in der Presse oder letztes Jahr oder wie auch immer, das ist real. Es ist ein Irrglaube zu denken, du spielst immer 100%, einfach weil es Playoffs sind. Und wo sollten diese 5% extra herkommen, nur weil jemand gesagt hat, die sind soft oder die sind irgendwas. Also die Ansprache gerade in dem Huddle, wo du wirklich über die gegnerische Mannschaft sprichst und da gerade ein Spieler vielleicht mal, den du angreifen willst defensiv oder von dem du, wo du sagst, dass der macht das und das, da hätte ich immer Schiss vor, dass das rauskommt, weil das hat einen großen Effekt. Ja. Ich fand's, wenn wir schon bei Trainern sind, JJ Redick hat, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen resümiert über seine ersten, dass ich 50 Spiele oder 55 Spiele als Trainer. Und das ist jemand, der so ziemlich alles gesehen hat am Basketballfeld. Wahrscheinlich einer der zerebralsten Denker von Basketball ist, der sich nur mit X's und O's auseinandergesetzt hat. Und der macht einen Podcast mit LeBron, wo sie quasi über X's und O's sprechen, weil es so entscheidend für sie ist, über Plays nach der Auszeit. Und der Mann sagt, er hätte niemals gedacht, wie groß der Anteil ist, Coach vom Coach sein, einfach nur, ob du es schaffst, dass deine Spieler hart spielen. Ja. Das fand ich so ein krasses Zitat, weil es genau das widerspiegelt, was mir so geht, was mir wehtut, auch als Experte, weil ich sitze so oft bei einem Spiel und wenn mich jemand fragen würde, was hast du gesehen? Die eine Mannschaft hat einfach härter gespielt. Im ersten Viertel haben sie noch nicht hart gespielt. Im zweiten Viertel haben sie härter gespielt und im dritten Viertel wieder wenig. Und es ist so ein maßgeblicher Anteil an dem, was auf dem Feld passiert. Und es ist so einfältig, es ist so billig. Aber es sagt ein absoluter Fachmann schlechthin, sagt, man kann nicht glauben, wie entscheidend das ist. Und das war so auch wieder, das lässt dann wieder so gute Einblicke zu, auf dem, was in den Kabinen passiert ist. Wir haben kaum taktische Sachen gehört, ja, es gab mal ein bisschen was. Aber am Ende geht es um, wie erreiche ich meine Spieler, wie manage ich die Leute, wen kann ich knacken, wie kann ich die Mannschaft knacken. dass sie einfach entweder sich von Druck lösen und dann befreit aufspielen oder dass sie nahestmöglich an diese 110% kommen. Und ich finde das so spannend, wenn man das dann in der Kabine einfach mit beobachten kann.
Ja, und alles, was den Vorhang lüftet, hilft, auch wenn das Moritz Wagner, der hat sich ja in seinem eigenen Podcast darüber beklagt, ein bisschen anders sieht, weil er halt gesagt hat, er hat einfach gar nicht gewusst in dem Moment nach dem verlorenen Halbfinale, er sitzt dort und weint und irgendwann später ist auch noch ein Stuhl geflogen und so weiter. Er hätte es cool gefunden, wenn ihn zumindest mal jemand gefragt hätte vorher. Mhm. Das kann ich dann auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, aus Rezipientensicht muss ich leider sagen, war auch das mit einer der stärksten Szenen dieser Doku. Und das ist dann halt diese Abwägungsgeschichte. Ich habe ja gedacht, dass ich da... Ja, also sag noch deinen Take dazu.
Ja, also ich weiß immer nie, ob es eine diese Rückkopplung, ob die eingebaut ist. Dazu bin ich zu klein gewesen und dazu unwichtig. Aber ich weiß nicht, ob jemand, der auch, ob es das wirklich dann gibt, dass wenn man am Anfang sagt, hey, wir wollen was mit euch machen, aber wir ist ja Vertrauensbasis und wenn was extrem ist, müsst ihr nochmal zu uns kommen und uns fragen. Fine. Auf der anderen Seite, ich wollte morgen, habe mich ins E-Mail-Fach, um hier um so einen Aufnahmelink rauszuholen. Es war einfach auf gmx.de. Einfach Mo Wagner mit seiner neuen Freundin, Liebesgerüchte und bla bla bla, habe ich halt einfach auf gmx.de einfach einen Artikel gelesen über Mo Wagner und seine neue Freundin, die er, glaube ich, jetzt mit auf Instagram vorgestellt hat. Also ja. Ich sehe jetzt nicht, wie so Tränen nach einem verlorenen Halbfinale, wie ihn das wirklich aus meiner Perspektive, da bricht ihm natürlich keinen Zacken aus der Krone und wenn es einen gibt, der jetzt irgendwie in den letzten Jahren, wo uns klar ist, dass der wahrscheinlich der am besten zu vermarktendste oder vermarktbarste Basketballspieler, den wir je hatten, dann ist es Mo Wagner. Also ich bin fast überrascht, dass er jetzt einfach, dass ihn das jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise gestört hat, wie das gelaufen ist, dass er da weint nach einem Halbfinale. So, okay, weil, also wir sehen ihn reflektiert, wir sehen ihn lustig, wir sehen ihn ernst, wir sehen ihn philosophisch, wir sehen ihn, also.
Und emotional sieht man ihn ja auch, ne? Also von daher. Oh, aber es wäre trotzdem, also ich kann trotzdem nachvollziehen, weil das ist schon so sensibel, dass ich da tatsächlich auch sagen würde, das hätte ich auch zumindest darüber nachgedacht. Ich habe jetzt in meinem Leben selber noch nie so eine Doku gemacht, aber wenn ich mich jetzt versuche, da rein zu versetzen, den Snippet einmal rübergeschubst und gesagt, ey, ne, das ist hier schon sehr verletzlich, so. Hätte, glaube ich, den Machern auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Aber wie gesagt, es hat zu 0%, finde ich, etwas, was negativ auf Moritz abstrahlt. Und deswegen, ja.
Aber du als Medienprofi, ich muss dich nochmal fragen, was glaubst du, ist so sagen wir in den nächsten 5 Jahren, Mo Wagner, wo sieht man ihn überall? Was wäre so dein Bauchgefühl? Glaubst du, der bleibt medientechnisch in der Basketball-Bubble oder ist er einer der NBA-Stars oder der einzige NBA-Star, der da mal rausbricht?
Also das hängt schwer davon ab, worauf er Bock hat. So wie ich ihn, seinen Bruder und die Familie so ein bisschen kennengelernt habe, wird er jetzt nicht ins Dschungelcamp gehen oder irgendwie sowas. Das würde mich doch sehr wundern. Also ich glaube, dass die schon, also ich bin mir sicher, dass er mit Anfragen zu allen möglichen überhäuft wird und dann werden sie sehr selektiv anhand des eigenen Geschmacks von ihm auswählen, um vielleicht auch mal hier und da den Basketballkosmos zu verlassen, aber ich glaube, sie sind zu smart, um jetzt da irgendwie die große Zampano-Nummer draus zu machen. Das würde mich
würde mich auch wundern, aber ich sehe kein Format, wo er nicht funktionieren würde.
Das ist die andere Perspektive. Er würde in fast jedem Medienformat, weil er ein smarter Schnacker ist, funktionieren.
Ich würde den mit Joko und Klaas sehen. Ich sehe den genau in einer Modegeschichte. Ich sehe den einfach, es gibt für den tatsächlich, glaube ich, einfach keine Grenzen. Und das,
Ich sehe den vor allem auch mal hier bei uns im Podcast, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr wie ich dann, nachdem man so eine Doku geguckt hat, droht, in so ein Loch zu fallen, gute Nachricht, liebe Freunde. Einmal fiel vorhin der Begriff Huddle. Wir haben ja auch die regelmäßig mit neuen Folgen bestückte Doku über den FC Bayern Basketball, The Huddle. Und wir haben ja jetzt im Moment auch noch was Neues. Heimat und Herzblut heißt das Ganze, denn die guten alten Telekom-Baskets aus Bonn werden 30 Jahre alt und dazu haben Magenta Sport, Magenta TV eine Doku gemacht. Die erste Folge ist frei empfangbar auf diesen beiden Plattformen und auf YouTube zu sehen. Folge 2 kommt, glaube ich, ab Donnerstag Vormittag, so 11 Uhr oder sowas. Und da kann man also da nochmal eintauchen in Atmosphäre und so weiter und so fort. Das in Sachen Doku Empfehlung noch an dieser Stelle. Und ich würde jetzt vorschlagen, Günni, dass wir hinten raus nochmal den Umschwung zur Euroleague finden, denn es ist eine ziemlich geile Euroleague-Woche, die wir vor uns haben, die beinhaltet, dass die Roter Stern-Fans dann hoffentlich ohne Russland-Flaggen den SAP-Garden fluten. Das war ja so ein bisschen der Skandal der vergangenen Woche in der Euroleague, dass es gegen Kaunas ging und sie haben da eine riesige Choreo gemacht, wo sie Russland abgefeiert haben und so weiter und so fort. Da gibt es so ein paar politische gegenseitige Animositäten zwischen Serbien und Litauen, das lassen wir mal lieber raus. Also wie gesagt, am Donnerstag ab 20 Uhr Bayern gegen Zvezda und parallel auch die Konferenz. Beide sind 16 und 11. Zvezda hat 7 der letzten 10 gewonnen. Die Bayern haben immer noch diese kranke Heimbilanz von 11 und 2. Wir müssen mal gucken, was mit Oscar da Silva ist, der sich am Knie verletzt hat. Und ja, ich fühle mich fast blöd, das jede Woche zu sagen, aber das ist wieder so ein Spiel, was die Playoff-Chancen so eklatant beeinflusst einfach. Es ist ja am Mittwochabend noch, also wenn ihr das hört, ist das vielleicht schon passiert, spielt Paris gegen Monaco, das hat auch wieder extremen Einfluss. Also es ist halt einfach, es sind nicht mehr so viele Spiele in dieser Hauptrunde und das Ding wäre ein richtiges Brett für die Bayern, um nach der Niederlage in Paris zurückzuschlagen.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube wirklich, das ist jetzt so, das wird das erste Playoff-formatige Spiel im SAP.
Das wird sich so anfühlen. Ja.
Also das ist, wäre die Chance, gibt sicherlich keine Chance mehr, da in die Halle zu kommen, aber das wäre nicht nur dieses, wow, was für ein tolles Event à la den Real-Heimspielen, Olympiakos-Heimspielen, wow, das war ja ein Gala-Abend, sondern das wird das erste richtige mit hostile gegnerischer Crowd und es geht natürlich nicht um alles, aber es geht um unglaublich viel direkte Tabellennachbarn und das wird so ein richtiges Playoff-Spiel, ne? Und ich freue mich tatsächlich jetzt schon, dass es bald losgeht. Und du sagst es, wir haben, glaube ich, auch noch Real Panna.
Genau, das Real ist dann auch Donnerstagabend ab 20.30 Uhr die Neuauflage des Finals.
Auch schon wieder eine brutale Konferenz, muss ich sagen.
Ja, also ich habe bei dem Spiel habe ich noch am ehesten die Hoffnung, dass das richtige Real rausgekitzelt wird. Also es ist ja nicht so, als hätten die in den letzten Wochen keine Ergebnisse geliefert, aber wenn nicht Immo Acker in der Neuauflage des Finals, wo alle sagen, ja, das verliert ihr ja sowieso, weil ihr diese Saison nicht ansatzweise so gut seid wie die letzten Jahre. Mhm. Und plötzlich finden Hezonja, Musa, Campazzo und Co. mal den Modus, um dieses Spiel mal zu gewinnen. Wo, wenn nicht dort?
Ja, aber sie müssen mir tatsächlich nicht nur zeigen, dass sie das Spiel gewinnen, das glaube ich ihnen, aber sie müssen mir so eine Art und Weise zeigen. Also ja, auch so ein Klassiko, ja, die haben ein Klassiko gewonnen. Wunderbar. Barcelona ist, weiß man auch nie. Also es ist für mich, ich versuche mich erstmal von diesen verschiedenen Fährten, die Real mir legt, einfach zu lösen. Und du sagst es, sie haben Ergebnisse, aber sie haben noch nicht was mir zeigt, dass sie die Euroleague gewinnen können dieses Jahr. Und
ja, das stimmt.
Halten sie eigentlich vom Kader, sollten sie das haben. Von daher, wenn es wieder so eine Cold-Shooting-Night von Panna ist und irgendwie gewinnen sie so ein Ding, vielleicht so ein Low-Scoring-Real Madrid-Spiel, dann werde mich immer noch davor schützen, irgendwie meine Ansichten mit Real jetzt wirklich wöchentlich zu ändern, weil sie haben mich verwirrt, sie haben mir einen Bären aufgebunden, sie haben mich zu einem Narren gemacht in den letzten Monaten und Schluss damit. C'est fini.
Sie geben dir so falsche Signale, dass man das Gefühl hat, oh doch, ich könnte Real mal zum Essen einladen und dann eine Woche später wieder gar keine Chance. Ja. Ghosten sie dich. Am Freitag ab 20 Uhr gibt's das Euroleague-Debüt des neuen Alba-Spielers Robert Baker, wenn Barcelona in Berlin zu Gast ist, frei empfangbar für alle. Ich habe mir mal ein paar Videos von ihm angeguckt. Das ist ein super interessanter Spieler. 2,11 Meter groß, sehr athletisch. Ich glaube 2,24 Wingspan. Vierer, kann werfen, Mitteldistanz, Dreier und wird für Alba, auch wenn die Saison natürlich längst schon im Eimer ist in der Euroleague, wird natürlich dann auch mit Blick auf die BBL nochmal eine richtig wichtige Ergänzung für diese Big-Man-Riege einfach sein. Da fehlt ihnen einfach einer und den bekommen sie jetzt mit dem. Bei Bayern ja im Übrigen, wenn wir gerade schon beim Thema Transfers deutsche Teams sind, bahnt sich eventuell oder doch nicht, es geht hin und her, der Abgang doch noch von Kevin Yebo, die Rückkehr nach Chemnitz an. Das ist auch irgendwie wild, wie auch immer. Und dann haben wir am Freitag ebenfalls ab 20 Uhr mal eben noch Olympiakos gegen Partizan. Piräus 9 aus 10 gewonnen, Partizan 8 aus 10. Was für ein Spiel. Oh, was für ein Spiel. Das wird gut.
Geht jetzt los. Ja, wir haben jetzt wirklich nur noch eins. Alles, was wir so, wir haben ja noch ein, zwei Podcast-Ideen, die wir eigentlich dieses Jahr noch machen wollen. Und wir müssen das einfach jetzt quasi rausbekommen, weil die Euroleague-Wochen, es gibt quasi nur noch vielleicht ein, zwei Wochen, wo wir nicht eine Stunde lang darüber sprechen müssen, was gerade in der Euroleague abgeht, weil es wird jetzt wirklich brutal.
Ja. Und bei Olympiakos ist übrigens Keenan Evans wieder ins Training eingestiegen mit der Möglichkeit, dann ab April auch wirklich wieder sein Comeback zu geben. Shaq McKissick hat in seinem Podcast gesagt, er ist ziemlich beeindruckt von den ersten Trainingseindrücken von dem jungen Mann. Ich meine, wir dürfen das nicht vergessen, ne? Der hat vergangene Saison über 17 im Schnitt gemacht und war einer der besten Guards der Liga. Wenn sie den natürlich noch so draufträufeln auf die...
Ich habe ein bisschen Schiss vor zu viel Fluktuation im Backcourt bei Olympiakos.
Oh, kann also ich verstehen. Saben Lee also, jetzt noch verpflichtet.
Ja,
ne?
Saben Lee verpflichtet, Keenan Evans in der Warteschleife, Thomas Walker, der Platzhirsch, der dann seine Rolle auch wieder zurück will. So,
wobei wir bei dem mal gucken müssen, was die Fitness sagt, ne? Also der
mit Rücken raus, aber will dann ja wahrscheinlich wieder zurückkommen. Wie bringst du so einen dann wieder in eine Rotation? Dann hast du irgendwie die Leute, die du sowieso da hast. Das ist mir so fast so, diese Saben Lee-Geschichte ist fast schon wieder zu viel des Guten. Einfach, weil ich mir nicht sicher bin, dass es jetzt noch genug Zeit ist, dass sich das alles so legt, dass jeder seine fixe Rolle hat und genau weiß, was zu tun ist und sich in derselbigen dann auch wohlfühlt.
Ich habe zum Abschluss dieses Free-Flow-Podcast, den wir heute einfach mal gemacht haben, wir haben uns einfach mal ein bisschen treiben lassen, habe ich noch ein Thema mitgebracht. Und zwar Hapoel Tel Aviv lockt Wasser Micic. Hapoel Tel Aviv, das Team, was hatte ich gelesen in diesem Jahr? Die spielen Eurocup, die haben ein Budget, das soll so zwischen 17 und 19 Millionen Euro sein, weil sie da steckt, der Owner ist, glaube ich, aus einer der reichsten israelischen Familien. Und der ist seit anderthalb Monaten, laut eigenen Aussagen, in Gesprächen mit Wasser Micic und will ihn gerne ab Sommer zum bestbezahlten Spieler Europas mit. Und das haut er einfach mal so in einem Interview raus. Ich gebe ihm 5 Millionen Euro Gehalt und mache ihn zum besten Spiel. Ich glaube, Vesenkov ist der beste, bestbezahlte im Moment in Europa mit 3,7 oder sowas. Erste Frage, sollte Micic das machen? Und dann habe ich gleich noch eine schönere zweite Frage dazu.
Also sollte es, ich glaube, Micic hat genug Geld verdient in seiner Karriere, dass er sich eher Richtung sportliche Herausforderungen oder wirklich was raussucht, vielleicht noch ein Herzensprojekt, Leidenschaft, wo er hin möchte. Ich bin mir sehr sicher, dass er das, den Vertrag nicht mehr wert ist über so viele Minuten, über das ganze Jahr. Ich glaube, dass er jemand ist, der schon auch viele Meilen auf dem Buckel hat und in Spurts, also wie für so eine Fieber-Turnierform und so, kann er wirklich nochmal anders aussehen als jetzt ein Euroleague-Grind als bestbezahlter Spieler. Ich glaube nicht, dass das eine grandiose Idee ist. Und für mich ist der Name dann auch nicht so schillernd genug, dass man das machen wollen würde aus Hapoel-Sicht. Also er ist nicht jemand, den du holst. Also wir kennen auch Micic mit schlechter Körpersprache und so ein bisschen genervt und müde aussehend. Und das ist jetzt nichts, was ich mir anschauen wollen würde und dem 5 Millionen Euro dafür geben würde. Also ich glaube nicht, dass es zustande kommt. Ich hoffe fast nicht, dass es zustande kommt. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn du als Sportler nochmal so einen unfassbaren Vertrag unterschreiben kannst, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, bei dem Verein weiß man auch wirklich nicht, wollen die in die Euroleague rein? Ja. Es gab schon Aussagen Richtung NBA Europe. Wie gesagt, das Budget ist riesig. Sie haben Itudis als Trainer geholt. Das ist eben diese Mannschaft, falls ihr das nicht so auf dem Schirm habt, mit Bruno Caboclo, mit Jonathan Motley, wo bis vor kurzem noch Patrick Beverley gespielt hat. Und die wollen halt wirklich mit allem Druck, was sie haben, wollen die ganz nach oben und ballern da Geld raus ohne Ende. Und da sind wir bei der Abschlussfrage dieses Podcasts, Per. Wo du mir mal helfen musst. Sagen wir mal, wir würden jetzt gemeinsam im Lotto gewinnen und wären einfach stinkreich. Und da meine ich jetzt nicht reich im Sinne von, wir gewinnen einmal eine Million, sondern wirklich so, dass uns jedwedes Geld, weil es uns einfach bis zum Lebensende nicht ausgehen kann, egal ist. Ich zwinge dich bei einem Team als Owner einzukaufen. Welches Land und vielleicht sogar welches Team, aber in welche Richtung tendierst du? Willst du so ein Team haben, was mal groß war und es wieder groß machen?
Oh,
willst du in ein Basketballland oder willst du in ein Land, wo vor allem das Leben auch... ich will mal jetzt den Owner Per Günther.
Der Owner Per Günther, der würde, glaube ich, so, ich würde mit einem Auge auf Valencia schielen, weil ich finde das einfach eine geile, ist eine wahnsinnige Stadt, es ist Basketballtradition und es ist, schlummert irgendwie immer so und muss immer schon lange hinter den Großen im spanischen Basketball so ein bisschen hinterher und dann ist es eher noch eine dankbare Position, ja, wenn du was übernimmst, was so ein bisschen, ja, so hinterherhinkt und nicht mehr das war oder vielleicht das wieder mal die großen Rivalen angreifen möchte in der Situation, wo vielleicht Barca tatsächlich und Real vielleicht auch mal so halbwegs angreifbar sind.
Ah, schöne Vorstellung, ja, finde ich gut.
Da würde ich, das würde ich gerne machen. Ja. Ansonsten,
aber das, aber Valencia wird kompliziert, ne? Weil der Besitzer ist hier der Supermarktkönig von Mercadona.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, ob wir so reich werden, dass wir den da rauslösen können. Aber ich habe auch als erstes, ich habe so gedacht, tendiert man so Richtung Griechenland und Serbien, Türkei, einfach weil da irgendwie ein bisschen mehr Inbrunst drin ist. Mhm. Aber wir haben ja beide auch so einen leichten Spanien-Bezug.
Ja, ich mag die ACB auch einfach. Mann, was ist das für eine verrückte Liga? Guck dir das an, was da für Mannschaften dieses Jahr spielen und wie hoch der Wettbewerb ist. Und ja, wie gesagt, so was aus Lebensqualität angeht, ist das, glaube ich, nicht die schlechteste Wahl.
Ich sehe dich auf jeden Fall als so ein vogelwilder Owner, der dann auch gerne mit den Medien und über die Medien spielt, der auch mal dem Trainer so reinfuscht, der auch mal in die Kabine reinrauscht nach so einer Niederlage und sagt, Leute, ihr verbrennt hier mein Geld, ihr geht jetzt eine Runde laufen und so.
Ah, nee, das finde ich gut. Aber da nochmal, Glückwunsch nach Frankfurt. Ja? Das sieht ja aus, als würde da eine Halle kommen. Das ist ja schon mal eine coole Nachricht aus Basketball Deutschland. Ja. Sie geistert ja als Name oder als Gerücht schon seit gefühlt 15 Jahren jetzt durch Deutschland.
Zeit wird's.
Also die Standorte, es wird mehr und mehr. Jetzt vielleicht noch Hamburg irgendwann mal nachziehen und dann sieht das doch dann auch in der BBL, was so die großen Clubs angeht, wieder ganz, ganz rosig aus.
Yes, sir. Okay, wie gesagt, das war die Free-Flow-Folge des heutigen Tages.
Wir können nicht, Benny, wir können nicht hier rausgehen, ohne eine Doku besprochen zu haben, wo Svetislav Pešić einfach Trainer war und wir haben es zu wenig gewürdigt. Ich, nochmal, kann ich dir bitte sagen, dass ich jede Sekunde von Pešić an meine, auch die angeschlossen bekommen möchte?
Ja.
Und er ist 18 Mal softer als, also was wir gesehen haben, selbst wenn er Leute rausschmeißt, er ist 18 Mal softer als er damals war. Es ist einfach, aber alleine seine Stimme, wie er sich bewegt, ja, er ist auf jeden Fall milde geworden. Er ist auf jeden Fall, sagt er ja, glaube ich, über sich selber auch, aber es ist einfach ein absoluter Hochgenuss für mich, ihn zu sehen, auch wenn die eine oder andere alte Wunde aufgebrochen ist. Ich habe mit Lukas Steiger kurz geschrieben, ob er es schon geguckt hat, weil einfach die Stimme und so der Habitus ist einfach so großartig. Wir haben
du hast mir doch mal diese geile Anekdote erzählt, die hast du, glaube ich, auch mal im Podcast erzählt, dass er mal gesagt hat, irgendwie so ein Vergleich mit, wenn du im luftleeren Raum bist, dann bist du wie ein Astronaut. Und es kam in der Doku an einer Stelle fiel das Wort, du bist wie ein Geist. Und ich musste
frei. Warum ist er frei wie ein Geist? Ja, das ist, du glaubst, haben wir ja schon 10-mal gesagt, wie so die so diese Metaphern oder diese Gleichnisse sind einfach überragend, ja. Sei es, ob dies mit, keine Ahnung, Offense ist wie Katze, sie kommt und geht, aber Defense ist wie Hund, immer treu an der Seite. Es sind immer Gleichnisse, du bist wie Astronaut, wo bist du überhaupt? Aber ich hatte mit Luca geschrieben, weil wir hatten uns einmal wirklich, also wir dachten, wir wären absolut vorbildhaft gewesen. Wir waren irgendwo in der Quali, wir haben ja in dem Jahr Quali gespielt, Deutschland gespielt und haben irgendwie gewonnen und sind damit 6 von 6 gegangen und waren quasi schon qualifiziert. Und ein Großteil der Mannschaft ist rausgegangen. Und ob du es glaubst oder nicht, Lukas Steiger und Per Günther sind zu Hause im Hotel geblieben.
Come on.
Das ist so gut wie niemals vorgekommen. Und bestimmt 7 andere Leute sind saufen. Und wir sind zu Hause und dachten so, machen richtig was Gutes. Schau uns an und wir spielen Karten. Wir haben eine Runde, wer weiß, Uno oder so gezockt. Und Coach Pešić kommt irgendwann mal einmal durch die Lobby gegangen und nickt nur so einmal und geht wieder raus. Und dann am nächsten Tag, die Trainingszeit des nächsten Tages, die war sehr spät, wir kriegen eine Nachricht, okay, deutlich früher und mit Tape. Wenn der Trainer schreibt mit Tape, dann weißt du schon, das sind die zwei schlimmsten Wörter, die es gibt. So. Es ist mit Tape. Und ich schon so, okay, fuck, hat der mitbekommen, dass die Leute saufen waren? Oder was ist hier los? Und wir gehen so in dieses Training rein, natürlich alle so ein bisschen, hey, wir haben doch gestern gewonnen, was machen wir hier? Es ist das brutalste Training, was du dir vorstellen kannst. Also es ist so 1 gegen 1 Slides. Übers, also heißt so, einfach bleib vor dem Dribble, einfach so, das vom Allerschlimmsten, ja. Und irgendwann sickert durch und Luca und ich dachten die ganze Zeit, boah, jetzt müssen wir das mitmachen, obwohl wir nicht weg waren, ja. Wie dreckig ist das? Wen hat er denn erwischt? Und irgendwann sickerte durch, Kartenspiele! Oh, wollen wir spielen Karten ganze Nacht? Und ich war so, es war wirklich ein Straftraining, so für alle Beteiligten, weil er Luca und mich und noch zwei andere einfach irgendwie so um 23:30 oder was, abends um 22.30 Uhr als Erwachsene, als 25-jährige gestandene Männer noch beim Kartenspiel gesehen hat, nachdem wir ein Spiel gewonnen haben, wir ungeschlagen in der EM-Qualifikationsrunde sind und nur noch 2 Spiele, wir waren so theoretisch schon durch und es ging dann nur noch um Kartenspiele. Das war nicht einverstanden. Also wir hätten auf unserem Zimmer sein müssen und im Bettchen liegen müssen zu der Zeit, aber das war so.
Ja, wer hätte immer saufen gegangen?
Kartenspiele, da wären wir wirklich, die haben natürlich noch mehr gelitten, ja. Die Jungs, die dann verkatert nach Hause gekommen sind, nachts um 4 und die dann gesehen haben, okay, morgen früh mit Tape um 9 Uhr. Für die war es natürlich schwieriger. Da haben wir uns auch den einen oder anderen bösen Blick eingehandelt. Kartenspiele.
Können wir bitte mehr der Svetislav Pesic-Gleichnisse, wenn wir gemeinsam kommentieren, mit reinbringen? Dass du immer wieder mal den Astronauten, den Geist, die Katze und den Hund, dass wir das in die Live-Kommentierung mit übernehmen.
Ja, das können wir sehr gerne machen. Der saß auch neben mir im Auto und hat mal so mein, er macht immer Oberschenkeltest. Also er ist der festen Überzeugung, dass die Karriere von dir steht und fällt mit der Kraft, die du im Oberschenkel hast. Okay. Also wie stark deine Beine sind.
Okay.
Und dann, dein Bein ist schwach. Er drückt mir Fahnen einfach so. Ich habe ihn abgeholt. Das erste Mal in meinem Leben, als ich ihn gesehen habe. Da war Marco Pesic mein Agent und der war irgendwie in München und da irgendwas war und Marco schreibt mir, ey, kannst du meinen Vater abholen vom Hotel? Und dann hole ich ihn ab und ich war voll nervös schon und habe mich auch verfahren, habe immer gehofft, dass er das nicht checkt, weil ich irgendwie so falsch gefahren bin und so. Auf jeden Fall greift er so
wie bei der Führerscheinprüfung.
Ja, greift er so in meine Oberschenkel. Nee, genau. Ich komme und Marco sagt mir, ich schwör's dir, Marco sagt mir 5 Uhr, hol meinen Vater um 5 Uhr ab. Und ich bin so um 16:45 da, weil alles Letzte, was ich machen wollte, war ihn natürlich zu spät kommen. Und er sitzt da und sagt, oh, du bist spät. Und ich sag, was für zu spät? Also habe ich natürlich nicht gesagt, habe ich gelacht. Ich meine so, Marco hat mir gesagt 5 Uhr. Und dann sagt er so, Marco zu mir gesagt, 16:30. Sagst du, mein Sohn ist ein Lügner? Und ich sag so, nein, ich sag nicht das einfach. So, ich fahre, wir fahren und er sagt dann, wie gesagt, wir sitzen im Auto und er redet nicht viel und ich bin auch voll nervös und er checkt so meinen Oberschenkel und sagt so, oh, schwaches Bein und dann sagt er, checkt er so meinen Bizeps und sagt so, ha, oben stark wie Panzere, unten schwach wie Vogel. ich liebe es einfach. Ich würde so gerne so als Hospitierender einfach ein Jahr mit ihm verbringen. Was ist er für eine Legende, Mann? Er ist 75 und hat einfach gerade diese Olympischen Spiele so zerstört und jetzt sich auch so ein bisschen in dieser Netflix-Doku verewigt. Er ist einfach der Geilste.
Sehen wir im Sommer live bei Magenta Sport die Eurobasket. Freuen wir uns drauf. Leute, wir machen es jetzt. Wie der Astronaut. Ich weiß nicht, wie der Vergleich endet. Wir sind raus. Keine Ahnung.
Wir gehen jetzt Karte spielen.
Tschüss, bis nächste Woche.